Es gibt aber auch eine Geschichte in deinem Glaubensweg, auch das hast du mal erzählt, wo du, also zumindest eine Zeit, wo du dich etwas von Gott entfernt hattest. Davon kannst du uns auch erzählen und auch, wie du wieder zurückgefunden hast.
Ja, also so zwischen 18 und 28 habe ich gedacht, nee, das brauchst du nicht. Und naja, habe dann quasi ohne Gott gelebt. Und dann hatten wir ja die Praxis und wir kriegten die Kinder. Und haben christlich geheiratet, die Kinder sind getauft, christlich alles in Holland. Und dann habe ich gedacht, nee, das geht nicht. Irgendwie so ohne Gott leben. Und ich brauchte einfach die christliche Nahrung, denn ohne das konnte ich nicht leben, und weil es einfach so ein hektisches Leben war und ich brauchte einfach die christliche Nahrung. Und dann habe ich wieder angefangen, Gott zu suchen.
Mhm. Ja, gab es bei dir, Dorothea, auch mal so einen Moment, wo du vielleicht Zweifel hattest an dem Glaubensweg oder dass vielleicht von außen da irgendwie Kritik an dich herangetragen wurde?
Naja, relativ offensichtlich. Man wurde schon für ein bisschen blöd gehalten in der DDR, wenn man an Gott glaubt. Mehr oder weniger deutlich. Ein deutliches, ja, von Lehrern mitunter kam, da gab es auch Sachen, dass man lächerlich gemacht wurde. Das habe ich glücklicherweise nicht selber viel erlebt. Ich fühle mich sehr gesegnet, dass ich eine sehr liebe, kann ich nicht anders sagen, Grundschullehrerin hatte, die da, glaube ich, so an Dingen, die von außen mit rein hätten kommen können, da eine Menge abgepuffert hat. Aber da hat ja viel eine Rolle gespielt, dass eigentlich alle bei den jungen Pionieren waren. Keine Ahnung, könnt ihr euch das vorstellen? Also die einfach so die sozialistische Kinderorganisation, und da gab es einfach Tage, wo du eben im weißen Pionierhemd zu erscheinen hattest mit deinem blauen oder roten Halstuch, und das fällst du auf wie ein bunter Hund, wenn du das nicht hast, ne? Und dann habe ich aber meinen Klassenkameraden noch geholfen, die noch keinen Schlips binden konnten, ihr Halstuch zu knüpfen. Also das war, es hatte auch irgendwie lustige Aspekte oder sowas, und wie gesagt, meine Klassenlehrerin, die hat das nicht irgendwie so sehr, also mich nicht lächerlich gemacht oder so, aber das habe ich schon von anderen gehört. Und es war aber dann nach dem Mauerfall habe ich erlebt, dass dann so wie ganz plötzlich Leute so reagiert haben, wie, also ich auch sagte, da war ich erstmal auf dem Weg nach England, aber im Prinzip in Richtung mit Wycliffe nach Afrika zu gehen, und dass dann so Reaktionen kamen wie, ach, das ist aber interessant, und das war total komisch, weil es das früher nie gab. Früher hätten einem auf die Nase zugesagt, bist du blöd? Schmeißt du dein Leben weg oder sowas? Und dann kam so eine eigenartige Toleranz. Also das war schon gewöhnungsbedürftig. Und in gewissem Sinne, mein Jugendleiter hat mal gesagt, es gibt mir einen ordentlichen Atheisten, da weißt du wenigstens, woran du bist. Mit dem kannst du deutlich über Jesus reden, als wenn einer so eben so tolerant sich rauslaviert aus einem, da hat es kein Gegenüber. Beantwortet das deine Frage?
Ja, danke.
Kitty, als du dann wieder zurückgefunden hast zu Gott, wie hat sich da dein Leben dadurch verändert? Kannst du uns davon erzählen?
Ja. Also eigentlich, das ist ungefähr vor, ich weiß es nicht, 20, 25 Jahren, waren wir auf Santorin in Griechenland und hatten einen Scooter gemietet und hatten dann einen Unfall und lagen da auf der Straße. Vorne kam Verkehr, hinten kam Verkehr, und dann habe ich gedacht, das ist die letzte Stunde, und habe gedacht, nee Gott, also wenn wir das überleben, dann mache ich noch mehr für dich. Und dann habe ich gedacht, nee, das machst du jetzt.
Ja, wenn ihr beide sagt, ja eigentlich schon in christlichem Umfeld oder nicht eigentlich in christlichem Umfeld groß geworden, dann gibt es ja nicht dieses eine Bekehrungserlebnis und ein davor und danach. Gibt es denn trotzdem auch vielleicht bei dir eine Begebenheit oder eine Situation, die der Beziehung zu Gott nochmal eine ganz andere Tiefe verliehen hat in deinem Leben?
Ja, mehrere. Eine Sache, die, also ein Datum war so eine, auf einer Evangelisation, als ich wirklich auch so das Gefühl hatte, boah, ich bin jetzt dran. Da denke ich, ist viel christliche Kultur auch. Das war eben dieser Altaraufruf, sagt man das im Deutschen so? Dass hier eben ein Evangelist eben an den Abenden dann nach vorne ruft und die Leute, die eben ihr Leben auch nochmal so ganz deutlich über Jesus anvertrauen wollen. Aber wie gesagt, ich denke, das hat auch was mit einer bestimmten Richtung von Verständnis, von Gemeinde zu tun. Und das war eben so mein Umfeld. Von daher, und das war schon auch wichtig, dieser Aspekt von das auch irgendwie öffentlich zu, also dass es irgendjemand von vorne das zu sagen, das ist schon was anderes, als wenn ich sage, ich entscheide es in meinem stillen Kämmerlein, dass ich jetzt Jesus folge. Und da war auch aus meiner Gemeinde eine Frau, die war so meine Elterngeneration etwa, aber die fand ich irgendwie schon sowieso immer faszinierend, eine unverheiratete Frau, die aber ansonsten so total praktisch, also mit beiden Beinen im Leben stand und so, mit der ich da auch nochmal ein bisschen hinterher geredet habe. Und das wusste die noch, also das weiß die jetzt noch. Und das ist eine interessante Verbindung und Bekräftigung dann auch in allen folgenden Zeiten. Mhm. Und ich finde auch, dann gab es immer mal wieder, nicht so ganz grundlegend für mein geistliches Leben, aber oft in bestimmten einzelnen Situationen oder in einzelnen Beziehungen, wo ich deutlich Umkehr gebraucht habe. Und da gab es auch noch mal so oft so ein innerer Kampf von wegen, ich muss jetzt mit den Menschen reden, da ist was auszusortieren oder ich muss eine Entscheidung für eine bestimmte Situation treffen, wo ich auch finde, dass da passiert noch mal so was, auch so eine neue Wegrichtung oder so. Das sind auch sehr entscheidende Momente gewesen.
Mhm. Dankeschön.
Kitty, was würdest du anderen erzählen, warum es so toll ist, so gut ist, so bereichernd ist, mit Gott zu leben?
Ja, also meine Eltern, besonders meine Mutter, die hat uns immer mit im Gebet begleitet und hat immer gesagt, Kind, du musst mit christlichen Leuten zusammen sein. Ich habe das damals nicht verstanden, aber dann habe ich angefangen, zum Frauenfrühstück zu gehen und war da auch 20 Jahre Mitarbeiterin. Und dann habe ich irgendwann zu meiner Mutter gesagt, Mama, jetzt weiß ich, was du meinst. Das mit christlichen Leuten zusammen, das ist einfach schon ein Stückchen Himmel auf Erde, was man jetzt schon haben kann.
Ja, genau. Also die Frage auch an dich. Wir wollen ja auch heute hier ein bisschen Mut machen und einfach sagen, lasst euch drauf ein. Was würdest du sagen, was fasziniert dich einfach an unserem Herrn? Warum ist es so toll, Christ zu sein?
Ich weiß nicht, ob ich mit meiner Antwort jetzt jemanden total vom Hocker reißen könnte, weil mir seit Jahren gerade das Unscheinbare sehr wichtig ist und ich darin auch Gott erlebe. In Dingen, die so Details und Kleinigkeiten, die jemand, der Gott nicht darin sehen will, völlig als Zufälle abtun kann. Dass ich zum Beispiel in sehr vielbeschäftigten Zeiten einfach echt empfinde, dass Gott die Details, und seien das Leute treffen oder dass einfach ich alles schaffe, fällt wie Puzzleteile zusammen. Das sage ich sehr oft. Das hätte ich mit aller Mühe nicht so gut planen können. Und dass Gott dort einfach da was schenkt. Und dann gibt es die für mich auch ein Stück weiter spektakulär sind. Und jetzt kommen mir schon wieder die Tränen dazu. Aber die gehören auch zum Leben. Müsst ihr jetzt mit leben. Ich kann das, ich bin das gewohnt. Wir haben in Afrika, wo wir gelebt haben, weit weg vom Asphalt gewohnt. Da waren die Straßen, ich habe es gestern so überlegt, als ich darüber nachdachte, so wahrscheinlich kann man sich Ostsee, Nordseeküste vorstellen, sehr sandig in dem bestimmten Gebiet. Und meistens war dann die Straße, der Raum zwischen den Bäumen und Sträuchern war zwar breit genug für zwei Autos, aber ausgefahren war eigentlich nur eine Spur. Und da hatten wir eine Situation, wo ich mit unseren Kindern im Auto war und unsere Lernhelferin war dabei, aber ich war die einzige Fahrerin. Und da hatte ich gerade, war auch eine relativ bergige und sehr kurvenreiche Strecke, und da hatte ich gerade einen Fahrradfahrer überholt. Es war jetzt, weil dort einfach Linksverkehr ist, deshalb habe ich das im Kopf so. Ich fahre da und habe gerade den Fahrradfahrer überholt und vor mir ist ein Bus, entgegenkommt. Also ich habe nur den Bus gesehen und da ist man einfach nur intuitiv, reagiert man da aus der Spur. Und ich habe noch im Rückspiegel gesehen, dass der so viel an meiner Hinterkante vorbeigefahren ist. Und ich habe nicht mal empfunden, dass der auch nur ansatzweise gebremst hat. Und ich habe dann erstmal angehalten und habe geschrien, weil ich das Adrenalin loswerden musste. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also man muss ja dann irgendwo wieder runterkommen. Und war natürlich total dankbar, aber das war für mich so, die unterhandelt sich wirklich. Ich denke, das ist weniger als eine Sekunde. Ich war einfach so dankbar, dass der Fahrradfahrer schon vorbei war. Ich weiß nicht, wie ich, ob ich intuitiv trotzdem, ob ich den einfach völlig plattgerollt hätte, weil ich ja nicht, nicht mit dem Bus zusammenrasen will. Und das sind so Sachen, wo ich sage, da kann jemand sagen, das ist Zufall, aber für mich völlig außer Frage. Natürlich hat Gott dort seine Hand im Spiel. Och, die Reaktionsschnelle, also dass das einfach so glimpflich abgegangen ist, nur mit einem entsetzlichen Schreck. Ja, das sind Momente, wo ich denke, ja, Gott, danke, dass du da bist und da auch Bewahrung schenkst.
Wow, ja, vielen Dank, dass du da so offen drüber sprichst. Das geht mir auch richtig nah. Ja, hast du noch was, Andrea, was du fragen möchtest?
Also ich glaube, wir haben gerade sehr ergreifende und bewegende Dinge gehört. Und wenn wir das noch ein bisschen in uns bewegen und darüber nachdenken, dann können wir sehr dankbar dafür sein, dass wir die beiden heute hier sitzen hatten, ja, die uns so ehrlich und bewegend, ergreifend berichtet haben über das, was ihnen in ihrem Glaubensleben so geschehen ist.
Auf jeden Fall.
Vielen, vielen Dank dafür. Dankeschön. An euch beide.
Ja, ich habe, das noch krass loszuwerden, in der Vorbereitung einen schönen Satz gelesen, und zwar: Glaube kommt aus der Predigt, aber er gewinnt Mut und Kraft aus dem Beispiel. Und das fand ich dann heute ganz schön von euch nochmal zu hören. Also nochmal danke, mehr werden wir gleich noch im Impuls hören vom Rainer. Und wir haben noch als Dankeschön, muss ich gerade mal hier runtertauchen, eine Kleinigkeit für euch. Vielen Dank, dass ihr hier wart.
Okay. Ja. Beispiel.
Guck mal hier vor. Genau, dann bekommt ihr auch Schokolade. Genau, ja, wir singen jetzt nochmal. Genau, ja, wenn aus dem Lebensweg ein Glaubensweg wird, dann bekommen wir ein neues Leben geschenkt. Das wollen wir jetzt singen.
Dankeschön. Das funktioniert nicht, immer noch nicht. Wo ist das Mikro? Dann lieber so. Ja, My Way, so haben wir den Gottesdienst überschrieben. Manche denken auch bei My Way vielleicht gleich an Frank Sinatra. Der hat 1968, also etwas mehr als 55 Jahre, hat er das Lied aufgenommen. Absoluter Welthit. Und was ich interessant fand, der mochte erst das Lied gar nicht. Der wollte das gar nicht aufnehmen, als er den englischen Text von Paul Anka bekam und hat sich ein bisschen überreden lassen. Und heute ist es ein Lied, das bis heute Menschen berührt, das so ein bisschen rückblickend ja das Leben betrachtet. Ob uns das wohl manchmal auch so geht, wir haben ja das am Anfang ja mehr so als Frage gestellt. So, ob wir das auch manchmal haben, vielleicht gerade wenn man ein bisschen älter wird, dass man sich fragt, was ist gelungen, aber was wäre, wenn ich vielleicht an der Weggabelung meines Lebens doch eine andere Entscheidung getroffen hätte. So wie bei Else und Heinz das deutlich wurde, oder wenn die Lady Di doch Nein gesagt hätte da zum Charles, wie wäre das Leben dann verlaufen? Aber es geht uns ja heute nicht nur mehr oder weniger trübselig zurückzuschauen, was wäre anders gewesen, sondern welchen Platz hat da auch Jesus in unserem Leben? Ist aus My Way irgendwann, ich möchte mal so sagen, His Way geworden, also sein Weg, ein Jesusweg, ein Leben mit Jesus, ein Leben in der Nachfolge oder wie man das immer auch sagen könnte. Jetzt nochmal Dankeschön euch zwei, die ihr davon erzählt habt in eurem Leben. Und wir hatten ja schon gesagt, wir hatten eigentlich die Runde sogar ein bisschen größer, dann wäre es nochmal etwas verschiedener gewesen. Aber überhaupt gibt es ja interessante Untersuchungen, wie Menschen heutzutage zum Glauben finden. Ich sage das deshalb, ich will jetzt nicht hier die Untersuchung vorstellen, das ist ja auch gar nicht der Ort, aber es gab schon in den 90er Jahren in der anglikanischen Kirche eine ganz, ganz interessante Untersuchung, und in Greifswald, an der Uni Greifswald, hat man das auch nochmal so um 2010 mit viel Aufwand vorgenommen. Und man hat natürlich klar herausgestellt, was man vielleicht vorher wusste, es gibt keinen 0815-Weg, wie man zum Glauben an Jesus findet. Aber man hat so zwei Grundeinteilungen so ein bisschen rausgearbeitet. Und ich wollte die zumindest mal ganz kurz mal benennen. Den einen hat mal jemand so überschrieben, da sagte er, das ist der Damaskusweg. Was ist gemeint? Damaskus, manche verbinden das schon damit, nicht nur eine Stadt in Syrien, die es bis heute gibt, sondern Damaskus spielt ja in der Rolle, eine große Rolle in der Biografie des Apostel Paulus. Die entscheidende Rolle, die Berichte aus der Apostelgeschichte und aus seinen Briefen erzählen ja davon. Und Paulus, so ist uns ja bekannt, war ja ein entschiedener Gegner der Christen. Man könnte sogar sagen, ein fanatischer Feind. Nicht, weil er Atheist war, sondern ein strenggläubiger Jude, aber er sah in Jesus eben ein Irrlehrer und Volksverräter, und er wollte mit allen möglichen Mitteln Christen ausschalten, war bereit, sogar über Leichen zu gehen. Und auf dem Weg nach Damaskus, er hatte schon wieder Haftbefehle in seiner Tasche, da wird ja berichtet, ein grelles Licht, das ihm erscheint, eine Stimme, und er hört Jesus, der plötzlich sagt, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und so spricht ihn der auferstandene Jesus an, ihn, den Verfolger. Und den Rest wissen wir, glaube ich, auch so oder die meisten von uns. Danach hat sich schlagartig sein Leben verändert, radikal aus dem Saulus wurde ein Paulus, das ist ja so gut wie sprichwörtlich geworden, aus dem Christenverfolger, ein Christennachfolger und Missionar. Und im Grunde dieses Damaskus ist so ein Inbegriff geworden für eine relativ spontane, und man hat früher eigentlich mehr so mit dem Begriff Bekehrung gearbeitet. Eine Hinwendung zu Jesus, eine radikale Lebensveränderung innerhalb von ganz, ganz kurzen Zeitpunkten. Und manchmal gibt es bis heute Menschen, die können Tag und Stunde sagen. Ich habe das jetzt übrigens von dem berühmten Prediger Spurgeon gelesen. Der sagte immer, 8. Juli 1850, da war es eine Predigt, die ihn, wo er den Ruf Jesu für sich gehört hat. Aber wie gesagt, Ähnliches geschieht bis heute, dass jemand sagt, ein Evangelisationsabend, der zum Anfang geführt hat, ein Abschlussgottesdienst vielleicht bei einer Freizeit, die Konfirmation, ein bestimmter Bibeltext, der mich an einem Tag angesprochen hat, oder jemand, der sagt, ich war in einem Drogenentzug mit christlichen Menschen und da habe ich dann irgendwann ein Gebet gesprochen und seitdem bin ich Christ. Aber das ist das eine, daneben eben auch das andere, und das war ja heute Morgen ein bisschen eher so der Eindruck bei euch beiden, dass man sagt, das ist der Emmausweg. Auch hier könnte man jetzt sagen, was ist damit gemeint, Emmaus? Manche wissen auch wieder, das ist eine Geschichte aus dem Neuen Testament, Lukas 24 erzählt sie, wie die zwei frustrierten Jünger nach der Kreuzigung Jesu nach Hause gehen, nichts wollen, als so schnell wie möglich wieder nach Hause zu gehen, in ihre alte Heimat, weil ja Jesus umgekommen ist. Und dann gesellt sich ein Fremder für sie auf den Weg, begleitet sie, sie erkennen ihn erst gar nicht, dass es Jesus ist. Stundenlang sind sie mit ihm unterwegs und irgendwann am Ziel angekommen, als er das Brot bricht, erkennen sie, das ist Jesus. Und Emmausweg hier als ein Beispiel, dass es eben auch das gibt, ein Hinkommen zu Jesus, aber als längerer Prozess über eine ganze Zeit. Und man kann es gar nicht genau festmachen, Tag und Stunde, wie eben manch ein anderer. Und das gibt es eben auch bis heute. Bei manchen das christliche Elternhaus und viel Begleitung schon von Kindheit an. Man weiß gar nicht, irgendwann war es dann mein Glaube und ich kann es gar nicht genau sagen, wann. Aber manchmal auch andersrum, auch Menschen, die manchmal gar nicht einen christlichen Hintergrund haben, die wurden irgendwie mitgeschleppt, vielleicht vom Ehepartner oder von einem guten Freund, Freundin, irgendeine Gemeinde und sind dann vielleicht eine längere Zeit dabei. Vielleicht am Anfang gelegentlich, dann machen sie vielleicht irgendwo mit im Chor, vielleicht sogar schon hin und wieder helfen sie in Technik oder Bistro, bis es dann manchmal nach ein paar Jahren erst zu einer Vergewisserung des Glaubens kommt, dass aus My Way ein His Way wird. Und interessanterweise sagen die Untersuchungen, dass man heute den Eindruck hat, dass diese Art eher zugenommen hat. Diese zweite Art, die Emmauswege. Nun gut, ich möchte nur drei ganz kurze praktische Folgerungen ziehen. Man könnte natürlich noch viel mehr nennen, aber nur drei ganz kurze. Das erste, es ist kein Defizit, wenn du eher einen Emmausweg gegangen bist. Ich sage das deshalb, ich musste bei der Vorbereitung an Elke denken. Die kommt nicht aus dem Hickengrund, die habe ich kennengelernt vor meiner Zeit hier. Und Elke, da ist mir das zum ersten Mal aufgefallen, die war sehr verzweifelt eine ganze Zeit als Christin. Denn sie sagte, wenn ich irgendwo hinkomme und Leute erzählen von ihrem Glauben, dann erzählen sie oft ihre, in Anführungsstriche, Bekehrungsgeschichte. Aber auch sie kam aus einem christlichen Elternhaus. Sie sagte, auch ich war von Anfang an in einem Kindergottesdienst, ging dann später Jungschar und Teenie, alles so durch. Habe auch angefangen mitzuarbeiten und ich wusste, irgendwann gehört das zu meinem Leben. Und das war nicht nur, weil ich das aus Gefälligkeit für meine Eltern getan habe, sondern es war mein Glaube, den sie auch bis heute lebt. Aber es fiel ihr schwer, das zu akzeptieren, weil sie eben die anderen Berichte hörte und sich immer vorkam wie ein Christ zweiter Klasse. Und da kann man nur sagen, nein, ist es nicht. Wer auf diesem Weg zum Glauben findet, ist nicht weniger geliebt durch Jesus. Ist vielleicht wie bei der Geschichte vom verlorenen Sohn, diese beiden ganz verschiedenen Söhne, der eine, der eben länger schon immer beim Vater war und der andere, der sich abgekehrt hat, aber beide gleichsam vom Vater geliebt. Deshalb nicht das als Defizit sehen. Das Zweite aber, was mir auch wiederum dann aufgefallen ist, ist, dass man sagen kann, dass Gott sich oft auch Zeit lässt bei Menschen. Und ich sage das gerade uns, wenn wir vielleicht für Leute beten, die uns wichtig sind, die uns am Herzen liegen. Hier muss ich wieder an Martin denken. Martin ist Mitarbeiter in einem Missionswerk. Und ich weiß noch, dass der mal erzählte, meine Oma hat nie erlebt, dass ich zum Glauben gekommen bin an Jesus. Und die hat sich die Knie wahrscheinlich wund gebetet. denn ich war ein ganz schwieriger Teenie, erzählt er. Ich war ganz, ganz schwierig und wollte mit all dem, was die Familie hatte, nichts zu tun haben. Bin ganz früh schon nicht mehr zum Kindergottesdienst gegangen, habe andere Dinge gemacht. Meine Oma hat das nicht mehr miterlebt, dass ich dann tatsächlich zum Glauben gekommen bin, als sie schon nicht mehr lebte. Später kam er dann doch dazu, wieder über andere Wege. Aber ich dachte mir auch, das macht eigentlich auch Mut, weil vielleicht jeder von uns vielleicht auch solche Menschen kennt, die einem am Herzen liegen. Manchmal aus der Familie, ob es Kinder sind, Enkelkinder, Geschwister, aber manchmal sind es auch ganz andere Menschen, mit denen man zu tun hat, wo manchmal denkt, ach, ich habe schon so lange für diese Menschen gebetet, aber es tut sich nichts. Sicher, Gott wird niemand mit der Dampfwalze seiner Gnade überrollen, das nicht, aber ich bin mir schon sicher, dass Gott Gebete erhört und manchmal auf ganz fantasievoller Weise noch den Zugang zu dem einen oder anderen Menschen findet, die wir im Gebet vor Gott bringen. Deshalb vertrauen wir darauf. Und der letzte, auch praktische Grund oder Zweck, der mir nochmal kam: Wenn ich aber merke, dass Gott zu mir redet und ich weiß noch nicht, ob ich Christ bin, dann verpasse nicht den richtigen Zeitpunkt. Im Neuen Testament ist es interessant, es gibt dafür zwei Zeitbegriffe. Einmal Chronos, die Zeit, die so läuft, und Kairos, das ist so ein besonderer Augenblick. Und wird auch gerne gemeint und benutzt, wenn Gott in besonderer Weise zu einem Menschen spricht. Und hier muss ich zum Beispiel an den Herrn Zachäus denken, den kennen, glaube ich, auch manche von uns aus der Bibel. Lukas 19, der Zöllner und Oberganove, der auf den Baum klettert, um Jesus zu sehen. Und ich habe mir vorgestellt, wenn jetzt Jesus da, wie die Geschichte uns das erzählt, da unten steht und sagt, du Zachäus, ich will heute bei dir zu Gast sein. Dann wird ja erzählt, er kommt runter und freut sich, aber er hätte ja auch anders reagieren können. Er hätte ja sagen können, oh Jesus, heute, das passt nicht so gut. Heute Abend haben wir nämlich Familienabend mit anschließenden Kegeln. Der ist uns ganz wichtig. Und morgen kann ich dich auch nicht einladen, denn da haben wir eine Fortbildung in Caesarea. Fortbildung für Zöllner, da habe ich mich extra schon vor Monaten angemeldet. Ich glaube, wir merken etwas. Ich will es mal anders sagen, wenn Gott ruft, und in der Offenbarung heißt es ja mal, wenn Gott anklopft, vor der Tür steht, dann eben auch die Tür zu öffnen. Pastor Heinrich Kemner, den haben ja manche vielleicht auch erlebt hier von uns, der sagte mal so schön einen Satz, die Gnade hat ihre Sekunde. Den habe ich mir irgendwie gemerkt, die Gnade hat ihre Sekunde. Und deshalb, wenn ich das vielleicht heute Morgen im Gottesdienst höre und vielleicht nicht genau weiß, ob aus My Way ein His Way geworden ist, dann möchte ich wirklich Mut machen, dann wirklich Jesus ins Leben einzuladen. Wie gesagt, man kann es im Stillenkämmerlein, ich werde jetzt nicht gleich sagen, dann komm nach vorne, aber du kannst natürlich dann, auch wenn du es spürst, gibt es Menschen, ob wir als Pastoren oder auch als Mitarbeiter, die gerne auch mit jemandem dann zusammen vielleicht ein Gebet sprechen. Aber verpasst die Sekunde nicht. Deshalb diese drei Gedanken noch aus My Way und His Way. Der Friede Gottes, der begleite euch jetzt auf eurem weiteren Weg. Und wir wollen jetzt noch singen. Das glaube ich heißt das. Ne? Das glaube ich, genau, das Glaubensbekenntnis. Ich lasse jetzt hier aber gleich vorne liegen.
Genau, weil wir ja jetzt das Glaubensbekenntnis singen wollen, wer kann und möchte, kann gerne dafür aufstehen. Empfangen kam Christus in die Welt.
Jesus, mein Retter. Ja, ich glaube an Gott, den Vater, und an Christus, seinen Sohn, an den Heiligen Geist der Wahrheit, an den dreieinen Gott. Ja, ich glaube an die Auferstehung, das Leben nach dem Tod. Ich glaube, Reich der Toten, standst auf in Herrlichkeit und herrschst in Ewigkeit. Ja, ich glaub an Gott, den Vater, und an Christus, seinen Sohn, an den Heiligen Geist der Wahrheit, an den dreieinen Gott. Ja, ich glaub an die Auferstehung, das Leben nach dem Tod.
Informationen noch? Ach doch, ein paar Infos, und dann möchte ich noch den Gottesdienst Fürbitte und den Segen uns zusprechen, und dann haben wir aber immer noch ein Lied zum Schluss. So, Infos. Wir haben ja den Opferbeutel gerade wieder diakonisch eingesammelt, aber am Ausgang die Kollekte, das wollte ich noch sagen, ist von der Landeskirche festgelegt für Popularmusik. Das ist ja auch so, dass sich da auch vieles ändert, auch in unserer Kirche, dass es nicht nur klassische Kirchenmusik gibt, sondern auch Ausbildungsstätte eben auch für neuere Musik. Das soll mit unterstützt werden und sei herzlich anempfohlen. Dann will ich natürlich ganz, ganz herzlich einladen, nächsten Sonntag zum Gottesdienst, denn auch das ist ein besonderer Gottesdienst, denn dann werden zum einen unser neues Presbyterium eingeführt. Das heißt, es gibt 3 neue Presbyter oder Presbyterinnen, aber auch 7, die weitermachen. Und wir müssen 2 unserer Presbyterinnen dann auch verabschieden. Und das wäre ein würdiger Rahmen, wenn natürlich auch möglichst viel aus der Gemeinde da sind. Deshalb möchte ich nochmal auch herzlich einladen. Ja, hier gleich nach dem Gottesdienst, da laden wir herzlich ein. Kirchcafé und auch Brunch ist heute wieder gedacht, dass wir ein bisschen zusammenbleiben können. Und für die Woche möchte ich noch darauf hinweisen, da ist ja zum einen in Lützeln Mittwoch Frühstück für alle, da nochmal dran denken, wer teilnehmen möchte, sich bitte bei Ute Klutschek noch anzumelden, wenn es nicht schon geschehen ist. Dann haben wir Mittwoch auch 19.30 Uhr in Holzhausen unseren Mitarbeiterkreis. Und das wäre auch schön, wenn man dran denkt und wenn möglichst viele auch teilnehmen können. Donnerstag habe ich gesehen, deshalb habe ich das extra benennt. Vielfalt hat einen besonderen Ausflug vor, 8.45 Uhr, wer da noch mitfahren will.
Es gibt nur noch einen Platz.
Nur noch einen Platz. Nicht nur die Gnade hat ihre Sekunde, auch der eine Platz hat eine Chance nur. Aber wer den Platz nicht bekommt und will trotzdem Donnerstag noch was machen, ist herzlich eingeladen zur Passionsandacht am Abend in Holzhausen. 19 Uhr, da gibt es viele Plätze noch. Da. So viel, ich glaube, ich habe hoffentlich jetzt nichts vergessen. Ich würde jetzt gerade zum Schluss noch mit uns beten und so weit wie möglich erheben wir uns dazu. Ja, guter Vater, wir haben heute wirklich so ein bisschen drüber nachgedacht, Lebenswege gehört aus dem Leben anderer Menschen, die ihren Weg zu dir gefunden haben. Ein paar Gedanken auch aus der Bibel und du weißt, wo wir stehen im Moment, wo wir uns wiederfinden und wo vielleicht für uns noch einiges offen ist, möchte ich bitten für jeden von uns, dass doch jeder am Ende auch weiß seines Lebens, aus meinem Weg ist ein Leben mit Jesus geworden und er bringt mich auch ans Ziel, auch über das Leben hinaus dann. Herr, schenke es doch, dass auch hier vor Ort in unserer Gemeinde immer wieder Menschen deinen Ruf hören, Menschen, die das vielleicht noch nicht so im Herzen wahrgenommen haben. Ich denke auch immer wieder an unsere jüngeren Menschen, die Kinder, die uns anvertraut sind, die Jugendlichen, die Konfirmanden. Herr, dass es doch auch gelingt, dass da auch Menschen auch wirklich dich hören und nicht nur die Zeit hier absitzen und auch dich entdecken. Wir wollen dich aber auch immer wieder bitten für Menschen, die auch Krisenzeiten durchmachen, die vielleicht ja schon mal ganz nahe waren, auch in unserer Gemeinde und dann irgendwie durch Zweifel und andere Dinge wieder weggeführt worden sind. Du kannst es schenken, dass Menschen immer wieder auch zurückfinden, auch zu dir. Und das wollen wir auch bitten für uns und dass du uns auch begleitest in der Woche, die vor uns liegt. Höre uns noch, wenn wir gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führ uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und segne und behüte euch der allmächtige und der barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Der mich sieht, das ist das letzte Lied und damit schließen wir dann auch.